Werbung. Gürtelrose. Sie haben davon schon gehört? Aber wissen Sie auch, was hinter den Nervenschmerzen steckt? Und wie Sie Ihr persönliches Gürtelrose-Risiko ermitteln können? In dem Webinar Wissen kompakt von GSK beantwortet eine Expertin alle wichtigen Fragen. Sichern Sie sich einen Termin am 1., 10. oder 16. Oktober und seien Sie der Gürtelrose einen Schritt voraus. Anmelden unter gürtelrose.webinar-gesundheit.de.
Kennt ihr so richtige Mega-Bestseller? Also Bücher, die zu ihrer Zeit wirklich jeder kennt und über die jeder spricht. Die einen voller Bewunderung, die anderen naserümpfend, um ihre vermeintliche kulturelle Überlegenheit zu demonstrieren. Obwohl sie nachts unter der Decke wahrscheinlich genauso atemlos durchschmökern, während die Nobelpreisliteratur auf dem Nachttisch verstaubt. Das sind oder waren oft historische Romane. Die Säulen der Erde zum Beispiel oder Der Name der Rose und natürlich Der Medikus von Noah Gordon. Wenn euch das nicht sagt, beglückwünsche ich euch zu eurer Jugend. Denn jeder, der die 80er Jahre bewusst erlebt hat, hat zumindest den Titel mal gehört. Die Story. Um das Jahr 1000 herum geht ein englischer Waisenjunge bei einem Bader und Chirurgen in die Lehre. Über Bader und die Chirurgie im europäischen Mittelalter haben wir in diesem Podcast schon einige Male gesprochen. Und das waren meistens ziemlich gruselige Geschichten über das Zähnebrechen und Aderlassen und über Wundermittel aus Quecksilber oder Arsen. Der junge Held leidet darunter, dass er so vielen Kranken und Verletzten nicht helfen kann. Dann hört er Geschichten über eine Universität in Persien, an der man angeblich wirklich lernt, Menschen zu heilen. Und er begibt sich auf die abenteuerliche Reise nach Isfahan, um bei einem legendären Mediziner namens Ibn Sina zu studieren. Was mich damals besonders beeindruckt hat, war der Kontrast zwischen dem dreckigen, groben, mittelalterlichen Europa und dem kultivierten, fortschrittlichen Persien, personifiziert durch eben jenen Ibn Sina. Klar, Der Medikus ist ein historischer Roman, kein Geschichtsbuch und auch keine Folge von Siege der Medizin. Viele historische Details sind inkorrekt, aber grundsätzlich stimmt das schon. Während Europa in dieser Zeit einen kulturellen Sinkflug hinlegt und vieles vergessen wird, was in der Antike schon bekannt war, durchlebt vor allem der Nahe Osten das goldene Zeitalter des Islam. Eine Blütezeit der Künste und der Naturwissenschaften, der Mathematik, der Philosophie und der Medizin.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Wir reisen heute mit fachkundiger Begleitung 1000 Jahre in die Vergangenheit und sprechen über einen Mann, der das vielleicht wichtigste, zumindest das einflussreichste Buch der Medizingeschichte geschrieben hat. Der Kanon der Medizin von Avicenna bzw. Ibn Sina. Wir werden in dieser Folge beide Versionen des Namens verwenden. Avicenna, wo wir über ihn sprechen, und Ibn Sina in den kleinen Geschichten, in denen wir versuchen, ihm ein Stückchen näher zu kommen. Weil vieles nicht sicher belegt ist, müssen wir dabei auch die Fantasie zu Hilfe nehmen. Aber keine Sorge, wir schreiben keinen neuen Medikus, sondern bleiben dicht bei den Fakten. Die sind spannend, abenteuerlich und schillernd genug. Zwei Dinge über Avicenna stehen fest. Er wurde um das Jahr 980 herum in Afshana bei Bukhara, im heutigen Usbekistan, geboren und er war definitiv kein Freund falscher Bescheidenheit. In seiner Autobiografie schreibt er gleich auf den ersten Seiten: Ein Koran und ein Literaturlehrer wurden für mich bereitgestellt und als ich 10 Jahre alt war, hatte ich den Koran und viele literarische Werke beendet, sodass die Leute sehr über mich staunten. Diese Autobiografie ist die wichtigste Quelle zu Avicennas Leben, aber nicht unbedingt die verlässlichste. Nach seinem Tod wurde sie von einem Schüler und großen Bewunderer fortgeführt Und auch diese Teile sollte man mit Vorsicht betrachten, da es offenbar eher darum ging, den Ruhm des Meisters zu mehren, als sachlich korrekte Fakten zu präsentieren. Wir werden versuchen, Wahrheit und Mythos, soweit es geht, auseinanderzuhalten. Und dabei hilft uns in dieser Folge Professor Dr. Peter Pohrmann, Professor an der Universität Manchester, unter anderem für alte Geschichte und gräko-arabische Studien.
Er ist praktisch in eine Welt geboren, in der Philosophie und Theologie und die Wissenschaft eine große Rolle spielte. Und in dieser Welt wurde diese Wissenschaft, obwohl das ein persischsprachiger Teil der Erde war, oft halt auf Arabisch kultiviert und gelehrt. Und er hat sehr früh schon angefangen, Philosophie und Medizin zu studieren.
Die exzellente Ausbildung verdankt er seinem Vater, einem hohen Verwaltungsbeamten in Bukhara. Das ist zu dieser Zeit, Ende des 10. Jahrhunderts, die Hauptstadt des Reiches der Samaniden, einer persischstämmigen muslimischen Dynastie. Ihr Herrschaftsgebiet erstreckt sich über Teile des heutigen Irans, Turkmenistans, Tadschikistans, Afghanistans, Kirgisistans und Kasachstans. Die samanidischen Emire unterstehen selbst jedoch wiederum dem Kalifat von Bagdad. Bukhara ist eine Drehscheibe des Handels mit dem fernen Osten. Ein Zweig der Seidenstraße führt durch die Stadt. Unzählige Waren fließen auf dem Weg von Ost nach West durch die Stadt. Seide natürlich, Waffen, Teppiche und Nüsse, Honig und Schminke. Vor allem aber Sklaven. Das Samanidenreich liegt an der Grenze der muslimischen Welt und ist ein wichtiges Transitland für Sklaven aus nicht-muslimischen Ländern. Der wirtschaftliche Einfluss reicht weit. Hunderttausende samanidische Silbermünzen gelangen nach Europa. Im 10. Jahrhundert kann man sogar in Mainz mit ihnen bezahlen. Bukhara entwickelt sich auch zu einem Zentrum der persischen Kultur und Wissenschaften. Beste Voraussetzungen für einen begabten jungen Mann aus privilegiertem Elternhaus. Über sein Studium der Medizin sagt er, die Medizin gehört nicht zu den schwierigen Wissenschaften und ich meisterte sie in sehr kurzer Zeit, sodass angesehene Ärzte begannen, unter mir die Medizin zu lernen. Nach eigener Aussage ist er da 16 Jahre alt. Ein Wunderkind. Natürlich ist das medizinische Wissen seinerzeit sehr begrenzt.
In der Medizin ist es halt so, dass der wichtigste Arzt Galen war, 129 bis 216 nach Christus. Und Galen hat halt die Vier-Säfte-Lehre vertreten, also das Blut, Phlegma, schwarz und gelbe Galle zusammen sozusagen in einer Mischung stehen und die gute Mischung die Gesundheit ausmacht und die schlechte Mischung die Krankheit. Und die meisten galenischen Werke sind halt dann vom Griechischen ins Arabische übersetzt worden. Und das war der Beginn der arabischen Medizin, basierend auf diesen griechischen Quellen. Und wenn Avicenna sozusagen jetzt im späten 10. Jahrhundert Medizin und Philosophie studiert, dann studiert er sozusagen die Philosophie und die Medizin, die auf diesem griechischen Erbe halt basiert, sich dann natürlich aber weiterentwickelt hat auch.
Der junge Mann saugt das Wissen seiner Zeit auf und beginnt in frühen Jahren, es anzuwenden und zu erweitern. Die Medizin ist nur eine unter vielen Wissenschaften und, wie wir gehört haben, keine besonders schwierige.
Also Avicenna folgt Aristoteles in der Hierarchie des Wissens. Und für ihn ist das theoretische Wissen deutlich wichtiger als das praktische Wissen oder die praktischen Fertigkeiten. Also das höchste Wissen in dieser Pyramide des Wissens ist sozusagen die Metaphysik, das Wissen um die ersten Gründe, um Gott. Aber die angewandten Wissenschaften wie die Medizin oder auch die Landwirtschaft spielen da halt eine viel kleinere, viel untergeordnete Rolle.
Avicenna meistert die Naturwissenschaften, die Mathematik und Logik. Er brilliert als Jurist und Poet, schreibt Abhandlungen über Musiktheorie, betreibt alchemistische Forschungen und betätigt sich gelegentlich auch in der Politik. Vor allem aber sieht er sich als Philosoph. Schon in jungen Jahren entwickelt er seine bevorzugte Arbeitsmethode, die ihm hilft, selbst die schwierigsten Probleme zu verstehen und zu lösen. Ich pflegte die Moschee zu besuchen und demütig zum Schöpfer zu beten, bis er das Schwierige leicht erscheinen ließ. Nachts kehrte ich nach Hause zurück, stellte eine Lampe vor mich hin und widmete mich dem Lesen und Schreiben. Wenn mich der Schlaf überkam, trank ich einen Becher Wein, um wieder zu Kräften zu kommen. Als ich 18 Jahre alt war, war ich mit allen Wissenschaften fertig. Obwohl oder weil die Medizin so eine simple Angelegenheit für ihn ist, legt er darin eine steile Karriere hin. Mit 17 oder 18 Jahren heilt er den Emir von Bukhara von einer schweren Krankheit und darf zum Dank fortan die königliche Bibliothek benutzen, um sein Wissen zu vervollständigen. Hier liest er unter anderem die Werke von Platon und Aristoteles, die zu den wichtigsten Einflüssen in seinem philosophischen Werk werden. Auf Anregung und Bitten zweier Nachbarn schreibt Avicenna in den folgenden Jahren seine ersten drei Bücher. Das erste trägt den bescheidenen Namen »Die Sammlung«. Ganz unbescheiden behauptet Avicenna, dass es alle Wissenschaften außer der Mathematik enthalte. Sein zweites Werk hat dann, wieder laut eigener Aussage, gleich einen Umfang von 20 Bänden. Überprüfen lässt sich das nicht, denn der Nachbar habe es für sich allein behalten und nie zum Kopieren herausgerückt. Aber aufgrund der riesigen Menge an Material, die Avicenna nachweisbar im Laufe seines Lebens hinterlassen hat, ist das wohl nicht so weit hergeholt. In vielen Quellen ist von 450 Bänden die Rede. Manche davon dürften zwar eher Bändchen gewesen sein, aber meine Güte, geschrieben hat der Mann viel. Als Avicenna 21 oder 22 Jahre alt ist, stirbt sein Vater und Avicenna erbt dessen Posten als Beamter. Kurz darauf allerdings muss er seine Heimat verlassen. Vermutlich hat es mit dem Ende der Herrschaft der Samaniden zu tun. Im Jahr 999 fällt Bukhara an die türkische Dynastie der Karachaniden. Zeitweise kann ein Sohn des gestürzten Herrschers die Macht zurückerobern, aber spätestens im Jahr 1005 ist Bukhara fest in der Hand der Invasoren. Als Günstling des gestürzten Herrschers liegt es für Avicenna sicher nahe, sich eine neue Heimat zu suchen. Avicenna selbst schreibt dazu lapidar: Die Notwendigkeit zwang mich, Bukhara zu verlassen und nach Gurganj zu ziehen. Es ist der Beginn einer langen Reise, einer steten Folge von Notwendigkeiten.
Es war halt so, dass er oft von einer Stelle zur anderen gereist ist, aufgrund von Machtwechseln am Hof, die es gab, oder Krieg oder anderen Konflikten, dass es dann eine Situation gab, die ihn dazu gezwungen hat, einfach in die nächste Stadt zu ziehen oder den Hof zu wechseln. Und das ist immer wieder passiert.
In Gurganj erhält Avicenna offenbar einen Posten als Rechtsgelehrter, denn er schreibt: Ich wurde dem dortigen Emir vorgestellt. Damals trug ich die Kleidung eines Anwalts mit einer Falte des Mantels unter meinem Kinn. Sie gaben mir ein monatliches Gehalt, das für jemanden wie mich ausreichte. Doch bald ist er wieder unterwegs. Mal ist er auf der Suche nach einem neuen Dienstherrn, mal auf der Flucht und immer auf der Suche. Er schreibt: Dann führte mich die Notwendigkeit nach Nasa, von dort nach Bawart und dann nach Tis, dann nach Samangan, dann nach dem Grenzposten von Khurasan.
Hi, ich bin Peter Glück, ich bin der Chefredakteur von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und es geht sofort weiter hier mit dem Podcast. Ich wollte nur ganz kurz die Gelegenheit nutzen, euch Danke zu sagen für das viele gute Feedback, das wir immer von euch bekommen. Sei es jetzt in Form von Bewertungen auf den Podcast-Plattformen oder auch in E-Mails. Weil, wenn wir Rückmeldungen von euch bekommen, und das kann natürlich auch immer sehr gerne Kritik sein, das spornt uns dann auf jeden Fall an, weiter gute Podcasts zu Gesundheitsthemen zu machen. Unsere Podcasts hier, die entstehen ja immer im Team. Unter anderem legen wir sehr viel Wert darauf, dass alles, was wir veröffentlichen, dass das von Medizinern und Apothekern geprüft wird, damit ihr euch immer darauf verlassen könnt, dass alles, was von uns kommt, dass das dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht. So. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Mein Freund, habt Erbarmen. Lasst uns rasten. Abu Sal al-Masihi stützt sich auf den Stock und schaut seinen Gefährten aus tiefliegenden, geröteten Augen an. Mein Fuß. Vor 3 Tagen hat er sich den Knöchel an Dornen aufgerissen. Jetzt ist er dunkel und geschwollen. Die Wunde muss gesäubert und ausgebrannt werden. Vielleicht wird er den Fuß verlieren. Doch hier, inmitten der Wüste, kann Ibn Sina ihm nicht helfen. Noch nicht, Abu Sal, sagt er. Noch ist die Luft kühl. In 2 Stunden, in der Mittagshitze, wollen wir uns einen Platz im Schatten einer Düne suchen und rasten und unser letztes Wasser teilen. Die Wüste Karakum ist gnadenlos. Vor 3 Tagen haben sie hastig das letzte Dorf verlassen. Der Ortsvorsteher hatte sie gewarnt. Die Schergen des Sultans hätten bereits nach ihnen gefragt und könnten jederzeit zurückkommen. Er hatte ihnen das Bild gezeigt, das der neue Sultan Mahmud im ganzen Land verteilen ließ, um nach ihnen zu suchen. Ein wenig kunstvolles Porträt, doch eindeutig das Gesicht Ibn Sinas. »Meine Nase ist nicht gut getroffen«, hatte Ibn Sina gemurrt. Dann hatten Masihi und er ihre Wasserschläuche am Brunnen gefüllt und waren in Richtung Bawad aufgebrochen. Jetzt sind die Schläuche fast leer und Ibn Sina ist sicher, dass sie den Weg verloren haben. Wir werden sterben. Der Gedanke stimmt ihn nicht traurig, er macht ihn wütend. Es gibt so viel zu tun, so viel zu lehren und noch mehr zu lernen. Und nun soll er hier verdorren, wie eine zum Trocknen ausgelegte Feige? War die Flucht ein Fehler? Sicher, Masihi, der Arzt, sein Freund, ist Christ. Und Sultan Mahmud hätte ihn wohl in den Kerker geworfen. Doch ihn, Ibn Sina, hätte er zu seinem Berater und möglicherweise Leibarzt gemacht. Mühsam setzt er einen Schritt vor den anderen. Seine Augen brennen von der gleißenden Sonne und vom feinen Sand, den der Wind ihnen stetig ins Gesicht weht. Da sind keine Tränen mehr in ihm, die sie benetzen und säubern könnten. Und dennoch, er musste gehen. Besser sein Körper stirbt hier in der Wüste, als dass sein Geist am Hof des engstirnigen Herrschers verkümmert. Sultan Mahmud rühmt seine Belesenheit, doch er hat nichts gelesen als die heiligen Schriften. Und in ihnen sieht er nur die Schrift, nicht das Heilige. Er liest die Wörter und verachtet ihren Geist, wie ein Mann, der eine Frau nur für ihre äußere Schönheit ehrt und den Reichtum ihrer Seele nicht erkennen kann. Nie würde der Sultan ihm die Freiheit zugestehen, die er braucht. Die Freiheit zu fragen, zu forschen und selbst zu denken. Ganz zu schweigen von der Freiheit, sich dem Wein und der Liebe hinzugeben. Ein einsamer Felsen rettet sie vor der unbarmherzigen Sonne. Die letzten Meter durch den gleißenden, glühenden Sand muss Ibn Sina seinen Freund Masihi stützen. Kaum im Schatten brechen sie beide zusammen. Masihi stöhnt. Sein Knöchel ist dick wie ein junger Granatapfel und schwarz wie der Tod. Seine Augen sind zugequollen, seine Lippen aufgerissen und verkrustet. »Ich kann nicht weiter, Freund«, wispert er mühselig. »Bitte, wenn der Abend kommt, geht allein weiter. Mein Weg endet hier.« Als Ibn Sina antworten will, hebt Masihi müde die Hand. »Widersprecht mir nicht. Ich habe oft gehört, wie ihr Kranken, deren Tod unausweichlich war, barmherzige Lügen erzählt habt. Ich selbst habe es so gehalten und jeder Arzt, der neben dem Wissen sein Herz bewahrt hat.« Ibn Sina zögert. Dann nickt er und nimmt die Hand seines Freundes. »Ich wünschte, ich könnte helfen. All mein Wissen der Medizin ist machtlos, wo ein Schluck Wasser euch retten könnte.« »Vergesst die Medizin, mein Freund. Ich bin vielleicht nur ein einfacher Arzt, der Knochen richtet und Verstopfungen löst. Ihr hingegen seid Philosoph und Dichter. Ihr heilt die Seele und erforscht die Ewigkeit.« Ibn Sina will widersprechen, doch er hält sich zurück. Da ist kein Widerspruch. Wer den Körper heilen will, muss die Seele kennen. Und andersherum. Ja, es ist wahr. Philosophie und Metaphysik stehen über allen anderen Wissenschaften und Künsten. Doch sie wären nichts ohne sie. »Tröstet mich mit einer eurer Geschichten«, bittet Masihi. »Erzählt mir vom fliegenden Mann. Lasst mich träumen, dass ich dieser fliegende Mann sei.« »Wie passend«, denkt Ibn Sina. Er hat die Geschichte einst erdacht, um die Existenz der Seele zu beweisen. Vielleicht kann sie nun seinen Freund die Qualen des dürstenden Körpers vergessen machen. Ibn Sina schließt die von der Sonne müden Augen und sammelt den letzten Speichel in seinem Mund und beginnt. »Stell dir vor, ein Mensch würde erschaffen, vollkommen ausgestattet mit Verstand, aber ohne jegliche körperliche Erfahrung. Dieser Mensch schwebt frei durch die Leere, Arme und Beine weit von sich gestreckt, auf dass er sich nicht selbst berühre. Seine Augen sind geschlossen, auch fühlt er nicht die Hitze der Sonne oder die Kühle des Windes. Masihi seufzt und Ibn Sina scheint es, als würde die Hand des Freundes mit jedem Satz, den er spricht, leichter werden. Ist das der Anflug eines Lächelns in seinem Gesicht? Dieser Mensch, fährt Ibn Sina fort, obwohl er von allen Sinneserfahrungen abgeschnitten ist, ist sich dennoch seiner selbst bewusst. Ibn Sina erzählt vom fliegenden Mann, dessen Seele nur sich selbst kennt. Keine Schmerzen, keine Lust, kein Licht. Für Ibn Sina zeigt die Geschichte, dass die Seele unabhängig vom Körper existiert. Aber auch, dass sie den Körper braucht, um zu wachsen. Wir Menschen hier unten auf der Erde können unser Selbst kaum spüren. Es ist begraben unter unseren Sinneseindrücken, unter dem Ansturm unseres Körpers. Doch eines Tages verlassen wir das Gefängnis und unsere Seele ist frei. Ibn Sina verstummt. Die Seele seines Freundes wird bald frei sein. Er streichelt Masihis Wange. Fahrt fort, haucht er. Und doch müssen wir Allah danken für unseren Körper, denn er schenkt unserer Seele die Lust und das Leid, die Empfindungen und Gefühle und Erinnerungen, den ganzen Reichtum der Welt, um davon in der Ewigkeit zu zehren. Als der Abend anbricht, stützt sich Ibn Sina auf den Stock des Freundes. Ein letzter Blick auf den Hügel aus Sand, den er über Masihis Leiche aufgetürmt hat. Unsere Seelen werden sich an einem anderen Ort wieder treffen, Abu Sal al-Masihi. Zwei fliegende Männer, die den Schatz ihrer Freundschaft bewahren. Dann dreht er sich um und geht los, Schritt für Schritt Richtung Westen, der untergehenden Sonne folgend. Avicennas, Ibn Sinas Freund Masihi, verdurstet in der Wüste. Er selbst schafft es gerade so nach Bawart. Es gibt auch andere Quellen, laut denen sie einen Führer dabei hatten und beide lebend aus der Wüste Karakum herauskommen. Die Details seiner Wanderjahre sind nicht mehr genau rekonstruierbar, auch die Gründe sind selten klar. Mal sucht er einen neuen Dienstherrn, mal flieht er vor einem, oft ist er auf der Suche nach neuem Wissen oder wird wegen seiner Auslegung der Religion vertrieben. Er selbst beschreibt die Wanderjahre so. Als ich groß wurde, konnte kein Land mich mehr halten. Als mein Preis stieg, fand ich keinen Käufer mehr. Tolle Mischung aus Selbstbewusstsein und Selbstmitleid. Doch sein Ruf als brillanter Denker und Arzt eilt Avicenna voraus und immer wieder findet er Oasen des Wissens und der Kultur. Ab und zu scheint dann doch jemand bereit zu sein, ihn zu bezahlen.
Also es war halt oft so, dass er einen Patron, also einen Gönner hatte. Und wenn es einen Machtwechsel gab, dann war vielleicht der Sohn des Gönners nicht Avicenna-freundlich und er musste halt weiterziehen. Oder es gab Konflikt und er musste halt weiterziehen. Aber er hat es immer wieder geschafft, sozusagen einen neuen Gönner zu finden. Und diese Gönner haben ihm halt das Leben dann möglich gemacht.
Insbesondere in der islamischen Welt gilt Avicenna auch heute noch als einer der einflussreichsten Philosophen aller Zeiten. Neben wichtigen Beiträgen zur Logik und zu den Methoden der Wissenschaften beschäftigt ihn vor allem die Metaphysik, was so viel heißt wie jenseits der Physik. Die Suche nach dem Göttlichen, nach letzten Ursachen, nach Seele, Selbst und Sinn. Avicenna ist Muslim, doch seine Gedanken zu Gott bringen ihn schon zu Lebzeiten immer wieder in Konflikt mit religiösen Autoritäten. Gottes Existenz steht für ihn außer Zweifel. Er entwickelt einen berühmten Gottesbeweis. Ach was, die Mutter aller Gottesbeweise, auf den sich später zahlreiche europäische Theologen beziehen werden. Um es ganz kurz und grob zusammenzufassen, alles, was existiert und geschieht, hat eine Ursache. Logisch. Wenn eine Reihe von Dominosteinen fällt, muss es einen Finger geben, der den ersten Stein angestupst hat. Und jemanden, der die Dominosteine aufgestellt hat. Und einen Baum, aus dem das Holz für die Dominosteine geschnitten wurde. Etc. Diese Ursachen sind genauso existent wie ihre Folgen und haben selbst eine lange Reihe von Ursachen zur Bedingung. All diese Ursachen und Folgen sind Teil des möglichen Seienden. Möglich deshalb, weil es auch anders hätte kommen können. Avicenna stellt dem das Notwendigseiende gegenüber. Das Unverursachte, das Feststehende, Gott. Sein Gott ist kein alter Mann auf einer Wolke, keine Person, sondern ein Prinzip. Er kümmert sich nicht um das Alltagsgeschäft der Menschen. Er straft sie nicht mit einer Hölle und belohnt sie nicht mit Jungfrauen. Das Gebet dient nicht dazu, Gott um direkte Hilfe zu bitten. Stattdessen ist es ein Weg, um Gott und die Welt und nicht zuletzt sich selbst besser zu verstehen und näher zu kommen. Eher eine Meditation. Erinnert ihr euch an Avicennas Arbeitsmethode? Erst in die Moschee, wo im Gebet die Erkenntnis kommt, dann nach Hause zu Papier und Wein. Auch die Geschichte vom fliegenden Mann ist Teil seines philosophischen Werkes. Für Avicenna war sie die Illustration seiner Überzeugung, dass die Seele unabhängig vom Körper existiert. Für seinen Freund Masihi war sie hoffentlich ein kleiner Trost in seinen letzten Stunden, auch wenn wir uns diese konkrete Szene natürlich nur ausgedacht haben. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich so viel vom Philosophen Avicenna geredet habe. Jetzt soll es aber endlich um den Arzt Avicenna gehen. Ihm selbst wäre diese Reihenfolge sicher recht gewesen.
Er selbst hat garantiert sich in erster Stelle als Denker gesehen und nicht sozusagen als Macher. Es war sicher nicht so, dass er hauptsächlich oder in erster Linie oder an erster Stelle sich selbst als praktizierenden Arzt gesehen hat, sondern garantiert als Philosophen und theoretischen Mediziner. Meines Erachtens ist es halt so, dass er durchaus auch als Arzt tätig war, aber es war garantiert nicht das Zentrale für ihn. Wenn ich Ihnen eine Anekdote erzählen darf, er soll halt bei dem Herrscher einer Provinz seinen Sohn des Liebeskummers geheilt haben. Und dann ist halt die Frage, sind diese Erzählungen über Avicennas Leben richtig oder sind das einfach nur Erfindungen?
Nein, mein Prinz, ich habe kein Kraut gegen euren Schmerz. Ibn Sina lächelt den Prinzen bedauernd an. Die beiden sitzen auf Daunenkissen mit farbenprächtigen Seidenüberzügen. Eine junge Sklavin steht mit einem Fächer aus Pfauenfedern bei ihm und dem liebeskranken Prinzen und sorgt für Kühlung. Eine andere kniet ein wenig abseits und hält Karaffen mit Wasser und Wein bereit. Ach, wenn selbst ihr, den alle als den größten Mediziner preisen, mir nicht helfen könnt, so bin ich verloren. Bitte, Abu Ali ibn Sina, gebt mir ein anderes Kraut. Eines, das den Schmerz für immer von mir nimmt und mich aus dieser grausamen Welt entfliehen lässt. So leicht kommt ihr mir nicht davon, schnaubt ibn Sina. Ich habe eurem Vater versprochen, euch zu helfen, und das werde ich tun. Wollt ihr mir das quälende Herz herausschneiden wie eine eiternde Wunde? So tut es nur, mir sei es recht. Ibn Sina seufzt. Hätte er nicht selbst oft genug die Qualen der Liebe und des Verlangens gespürt, er würde den jungen Mann für einen weinerlichen Schwächling halten. Es tut mir leid, mein Prinz. Das Herausschneiden des Herzens zählt aus verschiedenen Gründen nicht zu den von mir bevorzugten Techniken. Lasst mich etwas anderes versuchen. Sollte ich keinen Erfolg haben, können wir immer noch zum Messer greifen. Und nun bitte schickt eure Sklavinnen weg. Was wir zu besprechen haben, ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Der Prinz zuckt die Schultern. Wenn ihr meint, Mariam Roshana, raus mit euch. Ich ahne, was ihr vorhabt, Ibn Sina, sagt er, als sie allein sind. Aber wenn ihr hofft, den Namen der von mir so sehnsüchtig Begehrten zu erfahren, muss ich euch enttäuschen. Ich habe bei meinem Leben geschworen, dass er nie über meine Lippen kommen wird. Ibn Sina lächelt. Gebt mir euren Arm, befiehlt er. Er sucht den Puls des jungen Mannes. Mariam, sagt der Arzt und schaut dem jungen Mann ins Gesicht. Meine Sklavin, was ist mit ihr? Scht, macht Ibn Sina. Roshanak, sagt er. Dann Sarina al-Sarant und Shirin bint Farok. Die Namen der Konkubinen des Prinzen, mit denen er abwechselnd das Nachtlager teilt. Aisha al-Makawi, eins seiner früheren Kindermädchen. Name um Name nennt er. Alle Frauen des Palastes und schließlich Anahita al-Susa. Der Puls des Prinzen springt und aus Ibn Sinas Lächeln wird ein breites Grinsen. Eine der Konkubinen des Vaters. Volltreffer.
Und er hat dann zu seinem Vater gesagt, Herrscher, ich kann deinen Sohn heilen, aber du müsstest sozusagen ein Opfer bringen. Und dann hat der Vater gesagt, ich werde alles für meinen Sohn tun. Und dann daraufhin hat er gesagt, dein Sohn ist da in deine eigene Kurtisane verliebt. Und dann hat sich das sozusagen so gelöst.
Ob es für die Konkubine auch ein Happy End war, ist natürlich nicht überliefert. Gefragt hat man sich jedenfalls ganz sicher nicht, ob ihr das denn auch so zu Pass kommt. Avicenna fühlt natürlich nicht nur den Puls liebeskranker Herrschersöhnchen. Er behandelt alles, von Verstopfung bis Durchfall, von Krebs bis Kriegsverletzung, von Hitzschlag bis Schüttelfrost. Mit Arznei, Messer und Nadel. Er wendet das ganze Arsenal der Medizin seiner Zeit an und er erweitert und systematisiert es. Über Jahre hinweg schreibt er an seinem medizinischen Hauptwerk, dem Kanon der Medizin. Ein Werk, für das Avicenna sowohl aus seinem riesigen Wissen als auch aus seiner Erfahrung schöpft. Im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger und Nachfolger ist Avicenna Empiriker.
Wir haben keine detaillierten Studien dazu, was in Avicenna wirklich neu ist. Ich habe ja schon angesprochen, dass er immer wieder sagt, Jarabtu, Jarabtu, also ich habe es etwas probiert oder getestet. Das ist das eine. Das andere, wenn man sich zum Beispiel anguckte, sein zweites Buch, wo es um die einfachen Heilmittel geht, dann kann man halt sehen, dass er an vielen Stellen das überkommene Wissen, was wir sozusagen bei Dioskurides oder Galen halt finden, erweitert hat. Aber es ist falsch zu sagen, dass er der Erste ist, der sozusagen an Evidenzmedizin interessiert ist. Und das sind lange Diskussionen, die fangen bei den Griechen an, die werden fortgeführt in der arabisch-islamischen Welt. Und da trägt Avicenna auch dazu bei, aber er erfindet das Rad nicht neu.
Vermutlich zog sich die Arbeit am Kanon der Medizin über viele Jahre hin. Vermutlich schrieb er an verschiedenen Höfen und wohl auch auf Reisen oder auf der Flucht, wann immer ihn die Notwendigkeit dazu zwang. Um das Jahr 1025, Avicenna ist da etwa 45 Jahre alt, wird der Kanon fertig. Das Werk besteht aus 5 Bänden. Band 1 befasst sich mit allgemeinen Prinzipien oder der Theorie der Medizin. Band 2 beschreibt einfache Heilmittel und ihre Wirkung. In Band 3 geht es um Krankheiten, die nur bestimmte Organe betreffen, in Band 4 um solche, die sich im ganzen Körper ausbreiten und Band 5 schließlich beschreibt Zubereitung und Wirkung komplexer Medikamente. Ich habe 2 Zitate hier, die euch vielleicht eine Vorstellung von Avicennas Medizin geben. Sie stammen nicht direkt aus dem Kanon, sondern aus dem Gedicht der Medizin, einer Kurzfassung für Studenten, die Avicenna selbst angefertigt hat. Das erste Zitat entspricht ungefähr dem, was man von mittelalterlicher Medizin erwartet. An den Gliedmaßen sollte alles entfernt werden, was absterben kann. Zum Beispiel Nasenwülste, zusätzliche Zehen, Schwimmhäute zwischen den Zehen, Zusammenwachsen der Augenlider, die Iris, wenn sie wie eine Traube aussieht, Vorhautverengung, Pickel eines Geschwürs, Furunkel, Warzen und Tumore, abnorme Wucherungen der Zunge und der Ohren und auch die Brüste des Mannes, die Krampfadern an den Beinen, die Hämorrhoiden, die Fisteln, die schwärzlichen, schmierigen Bestandteile einer Wunde, alles, was am Zahnfleisch sprießt, alles, was die Ohren verschließt oder auf dem Weißen des Auges wächst, die Wucherung am Auge, die Lidfehlstellung, die Blutung unter dem Nagel, der Nabelbruch, die schwarzen Teile der Vorhaut und alles, was den Anus verschließt und ebenso alles, was nach außen kommt. Nähe die Wunde oder lasse sie eine Narbe bilden. Schnippschnapp alles ab. Ohne Narkose natürlich, wobei Avicenna auch mit Schmerzmitteln und Betäubung, vermutlich Opium, experimentiert. Andere Teile des medizinischen Gedichts klingen weniger schaurig und stellenweise fast schon modern. Der Körper braucht Ausscheidungen für alle seine Organe und für das Gehirn. Aderlass und Medikamente im Frühjahr sind für den Menschen sehr nützlich. Das Brechmittel sollte im Sommer verabreicht und die schwarze Galle im Herbst ausgeschieden werden. Gurgle und putze die Zähne, um dein Gebiss und den Gaumen zu reinigen. Provoziere den Urin, ansonsten fürchte die Wassersucht. Verwende Abführmittel, denn damit vermeidest du Koliken. Nimm Bäder. Sei nicht nachlässig, um die Rückstände aus den Poren zu entfernen und den Körper von seiner Unreinheit zu befreien. Erlaube jungen Menschen sexuelle Beziehungen. Dadurch werden sie die Selbstbefriedigung vermeiden. Sex positiv würde man das heute wohl nennen. Ja, der Sex ist hier nur ein Heilmittel für die vermeintlich böse Selbstbefriedigung. Aber herrje, der Text ist 1000 Jahre alt. Der Kanon der Medizin ist heute natürlich in vielen Punkten überholt. Die Säftelehre Galens, auf der er beruht und die er weiterentwickelt und systematisiert, ist, wie wir heute wissen, schlichtweg falsch. Aber sie spielte ihre Rolle auf dem langen Weg zur modernen Medizin. Und ich sag mal so, schon allein mit seiner Forderung nach Bädern und Zähneputzen war Avicennas Kanon den Verhältnissen in Europa weit voraus. Erstmals wurde er wohl zu Beginn des 12. Jahrhunderts ins Lateinische übersetzt. Schon im 13. Jahrhundert war er überall in Europa verbreitet.
Es dominierte halt die Medizin vom, sagen wir, 13. bis zum 16., 17. Jahrhundert. Also auf kein medizinisches Buch wurden mehr Kommentare und Kommentare von Kommentaren und Kurzfassungen geschrieben, wie vor diesem Kanon der Medizin. Also das ist, es ist wirklich, ja, unglaublich wirkmächtig und einflussreich.
Bis weit ins 18. Jahrhundert blieb er das medizinische Standardwerk in Europa. Dann, mit dem Aufblühen der westlichen Wissenschaft, im Gefolge von Renaissance und Aufklärung und unter dem Eindruck neuer Erkenntnisse, begann seine praktische Bedeutung zu verblassen. Avicenna wandert im Laufe seines Lebens durch Gebiete, die heute zu Usbekistan, Turkmenistan, Afghanistan und Iran gehören. In Hamadan beendet er den Kanon der Medizin. Er wird dort erst zum Visier ernannt, also zum Berater des dortigen Herrschers, dann führt ein Putsch zu seiner Verhaftung. Nachdem er den Emir von einer Kolik heilt, wird er in sein altes Amt wieder eingesetzt. Als der Emir stirbt, will Avicenna weiterziehen. Auf keinen Fall möchte er unter dem Sohn des verstorbenen Emirs dienen. Deswegen bietet er dem Herrscher von Isfahan seine Dienste an. Allah ad-Dawla Muhammad gilt als Freigeist und Liebhaber der Künste und Wissenschaften, für den die religiösen Schriften und Gebote kein zwingendes Dogma sind. Ein Herr ganz nach Avicennas Geschmack. Die Bewerbung in Isfahan wird ihm zu Hause jedoch als Hochverrat ausgelegt und Avicenna findet sich in Festungshaft wieder. Immerhin, dort gelingt es ihm, gleich mehrere Schriften zu verfassen. Warum und wie genau er wieder freikommt, ist, wie so vieles in seiner Biografie, nicht ganz klar. Um 1024 gelangt er endlich nach Isfahan, der blühenden Metropole im Herzen Persiens. Er wird, wie er hofft, Leibarzt am Hofe von Allah ad-Dawla Muhammad. An der Madrasa der Universität trifft er auf einen jungen Engländer namens Rob Cole, den er in den medizinischen Künsten unterrichtet. Naja, so steht es zumindest im Medicus. In Ibn Sinas Biografie ist davon nichts zu finden. Sicher ist, dass er neben der Lehre und seiner Arbeit als Arzt weitere wissenschaftliche und philosophische Werke verfasst. Zwischen ihm und dem Herrscher Allah ad-Dawla entwickelt sich eine Freundschaft. Es scheint, als habe Ibn Sina eine Heimat gefunden. Doch zur Ruhe kommt er nicht. Immer wieder muss und will er ad-Dawla auf dessen Feldzügen begleiten. Zwischen diesen gefährlichen Unternehmungen schont er sich nicht. Er ist jetzt um die 50, geschwächt von Reisen, Arbeit und dem Leben. Es gibt so viel zu tun, so viel zu erforschen und nicht zuletzt so viel zu genießen. Freunde raten ihm, es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, insbesondere, so heißt es, was den Sex angeht. Erinnert ihr euch an den Ratschlag aus dem Gedicht der Medizin, dass man jungen Leuten sexuelle Beziehungen gestatten soll? Der Absatz geht folgendermaßen weiter. Dagegen verbiete sexuelle Beziehungen den Schwachen, Alten und Gebrechlichen. Avicenna ist sich selbst kein guter Patient und schlägt seinen eigenen Rat in den Wind. Seinen Freunden entgegnet er: Mir ist ein kurzes Leben in Fülle lieber als ein langes, karges Leben. Dieser Wunsch wird Avicenna erfüllt werden. Ob dieses Zitat tatsächlich von ihm stammt und ob die Geschichten über sein ausschweifendes Sexleben alle so stimmen, sei mal dahingestellt.
Er war garantiert ein Mensch, der sehr gerne auch ein gutes Leben geführt hat und Freude an verschiedenen Dingen hatte. Aber ja, also diesen Ausspruch, das ist unter apokryphisch abzulegen sozusagen, das ist höchstwahrscheinlich nicht von ihm.
Sein Leben endet 1037. Seit 3 Jahren leidet er an einer schweren Krankheit. Bauchkrämpfe quälen ihn und dennoch lässt er es sich nicht nehmen, seinen Freund und Herrscher zu begleiten. Kurz nach der Rückkehr von einem weiteren strapaziösen Feldzug stirbt Avicenna in Hamadan. Vermutlich verhilft ihm ein Schüler mit einer Überdosis eines opiumhaltigen Medikaments zu einem friedlichen Tod nach Jahren voller Schmerz. Der fliegende Mann verlässt den Körper, der ihm 57 Jahre gedient hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Peter Pormann für das Online-Interview. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. In der nächsten Folge von Sieger der Medizin geht es um Marie Curie. 2 Nobelpreise hat sie bekommen. Den für Physik und den für Chemie. Und ich erzähle euch, warum sie eigentlich noch einen 3. für Medizin verdient hätte. Und bis dahin solltet ihr unbedingt einmal bei gesundheithören.de vorbeischauen. Da gibt es nämlich noch jede Menge andere schöne Podcasts zu Gesundheitsthemen. Macht's gut, bleibt gesund und neugierig. Eure Andrea Sawatzki.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers WakeWord: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung: Josefine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den WakeWord Studios in München.